Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Mann für ganz neue Immobilienträume. Und die Frage, ob wir bald alle bei unseren Lieblingsmarken wohnen. Immer mehr Luxusbrands steigen ein ins Immobilienbusiness. Und er hat die Lizenz dazu. Der Founder und CEO Florian Hafer.
Wenn man ins Ausland geht, zum Beispiel Dubai oder auch in Miami, wir wissen ja nicht als Deutsche, ist das eine gute Lage? Ist der Bauträger seriös? Sind die Materialien die besten, die benutzt werden? Ist also wirklich der Qualitätsanspruch gegeben, den ich als Käufer von so einer Immobilie habe? Durch das Branding bekommen wir praktisch für die Immobilie ein Gütesiegel. Das ist dieser Sicherheitsgedanke. Auf der anderen Seite müssen wir eins mal ganz ehrlich sehen. Wir sind alle Markenfetischisten. Alle. Entweder mit der Uhr, mit der Sonnenbrille, mit dem Handy hundertprozentig oder eben mit dem Auto. Und deshalb, ja, nicht jede Marke funktioniert, aber es gibt sehr viele Lifestyle-Marken, die im Immobilienbereich sehr gut funktionieren.
Es verändert die Art, wie wir wohnen. Luxuswohnungen waren gestern, jetzt kommen die Love Brand Apartments. Wo wohnst du? Die Antwort könnte bald sein, bei Prada oder bei Rolex oder ich zähle jetzt zu Dom Perignon. Da ist der Champagner gleich in den Nebenkosten. Luxusmarken sind der Gamechanger im Immobilienbusiness. Breaking News jetzt, der Einstieg von Mercedes-Benz. Der Autobauer baut in Dubai einen High-End-Tower für 1 Milliarde Euro. 365 Meter hoch, 150 Luxuswohnung, die teuerste für 19,8 Millionen Euro zu haben. Die Adresse, so einfach, die kann sich jeder Amazon-Paketbote merken. Mercedes-Benz Places heißt das Prestigeprojekt. Der neue Stern am Wohnungsmarkt sozusagen. Am ersten Tag schon über 20.000 Interessenten vor Ort. Branded Real Estate. Die Erfolgsformel, das Prestige der Marke steigert den Wert der Immobilie. Wie es funktioniert, warum wir bei unseren Love Brands nicht nur einkaufen, sondern auch wohnen wollen, das erklärt Florian Hafer, Founder und CEO von Brand Labs International. Der frühere Börsenstar baut die Brücken zwischen Marken und Immobilien. Sein Blick auf die Branche, die spannendsten Investments jetzt hier in Tomorrow. Wer mitdiskutieren möchte, ich freue mich auf dein Feedback in den Kommentaren und wenn du den Channel abonnierst. Jetzt aber ziehen wir um. Luxuswohnen Next Level. Viel Spaß in der Love Brand Immobilienwelt von Florian Hafer. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cupra. Seit 3 Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit 3 Jahren geht es uns darum, Gamechangern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Florian, willkommen bei Tomorrow. Danke, dass du dir die Zeit nimmst hier heute.
Ich danke, mein erster Podcast und zum Glück in München. Ich freue mich.
Wahnsinn, was für eine Premiere. Dann lass uns gleich mal in dein Hauptbusiness reingehen. Und da, Florian, haben wir uns das letzte Mal ja getroffen. Das war nicht weit hier vom Podcast-Studio im Herrschaftszeiten. Wir haben uns im Rosewood getroffen bei der Präsentation von Mercedes-Benz Places. Da war der Start der Deutschland-Verkaufsshow und ja, die Big News für viele: Mercedes-Benz geht ins Immobilienbusiness. Wow, das ist eine Big News. Und du vertrittst Mercedes?
Ich darf Mercedes vertreten. Mach das mittlerweile seit knapp 8 Jahren. Vielleicht kann ich kurz erzählen, wie es zu dieser Geschichte kam, weil das ist jetzt dann so reinzuspringen, sonst ein bisschen kompliziert.
Unbedingt.
Also, ich war 14 Jahre in Amerika, in Miami. Und als ich dort auf meine Green Card gewartet habe, dachte ich, ich muss irgendwas machen. Und jeder, der nach Miami kommt, macht als erstes seine Immobilienmaklerlizenz. Das habe ich auch gemacht, weil basierend auf meinem Background war eben der Gedanke, ob ich Immobilien verkaufe, ob ich Flugzeuge verkaufe, Aktien verkaufe oder Lizenzen. Solange du dich mit dem Produkt identifizieren kannst, dann kannst du es vielleicht verkaufen. Oder auch nicht, aber dann liegt es vielleicht nicht an dem Produkt, sondern an dir. Und als Immobilienmakler hatte ich dann dort die Gelegenheit, dass ich bei einem der größten Bauträger in Amerika im Büro saß, der mir sein neues Konzept vorgestellt hatte. Das war seinerzeit der Porsche Design Tower.
Wow, der Design Tower in Miami?
In Miami, der Porsche Design Tower in Miami. Der war nicht der Grund für das Meeting, aber der hat es erwähnt. Und in dem Meeting hat er gesagt, er macht jetzt ein neues Projekt, nämlich den Baccarat Tower. Und dann frage ich ihn so, Baccarat, was ist Baccarat? Und dann wollte er anfangen, mir zu erklären, Kristall, Vasen und so weiter. Sag ich weiß, was Baccarat ist. Aber wenn du was mit Kristallen machen willst, dann solltest du es eigentlich mit der größten Marke machen, die es gibt. Swarovski. Er hat mich dann groß angeschaut und gesagt, ja, die Idee ist nicht schlecht, aber ich kenne die Swarovskis nicht. Dann habe ich gesagt, okay, kann ich dir helfen? Ich kenne sie. Er schaut mich ein bisschen ungläubig an und sagt, ja, du Schwätzer, mach mal. Okay, so ging's los, weil nach diesem Meeting bin ich raus und aus dem Auto habe ich den Markus Lange Swarovski angerufen, seinerzeit Chairman und größter Gesellschafter von Swarovski, und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, ein Swarovski-Gebäude in Miami zu machen. Die Reaktion, die war, das war so ein bisschen, ich kann mir viel vorstellen, Flo. Und ich habe gesagt, ja, aber hier ist es anders. Du kannst dir aussuchen, wer ist der Bauträger, wer ist der Developer, wer ist der Architekt, wie wird der Garten gemacht. All diese Sachen kannst du mit entscheiden, genehmigen. Sagt er, hört sich interessant an. Sag ich, na, es wird noch viel interessanter. Markus, die verlangen kein Geld von euch. Da sagt er, oh, now we are talking. Da sage ich, na, warte, es wird noch viel besser. Es ist ein klassischer Lizenzdeal. Du bekommst dafür sogar noch Lizenzgebühren für die Benutzung deines Namens, für die Benutzung des Namens Swarovski. Now we are talking. Und so war es, so ging das los. Eine Woche danach bin ich nach Wattens, Österreich, zu dem Stammsitz der Swarovskis geflogen. Und wiederum eine Woche später kam ich mit den Real Estate Branding Rights, also Rechten mit den Lizenzrechten, Vermarktungsrechten von Swarovski für die Americas, also mehr oder weniger Nordamerika, zurück nach Miami. So ging das los. Und dann dachte ich mir, das kann man weitermachen. Und mein Background, ich habe ja viel mit Lizenzen machen dürfen. Und dachte ich, Mercedes wäre doch was. Mercedes-Benz, meiner Meinung nach eine der größten und bedeutendsten Lifestyle-Brands dieser Welt. Da muss ich hin. Denen muss ich sagen, sie müssen auch was im Immobilienbereich machen. Dachte ich, ganz einfach. So einfach war es halt dann doch nicht. Als ich dort den richtigen Kontakt hatte, dann war erstmal die Frage, Immobilien-Branding, was ist das? Es war seinerzeit noch nicht bekannt in Deutschland oder in Europa. Okay, das konnte ich erklären. Mittlerweile ist es bekannt. Dann war aber die Frage bei Mercedes-Benz, wer ist dafür verantwortlich? Ist es Lizenzen? Ist es Public Relation? Ist es Werbung? Ist es New Business Development? Oder ist es eine Stabstelle? Oder Immobilien? Oder gar nichts für uns? Es war Lizenzen, der Lizenzbereich. Und als das geklärt war, dachte ich mir, okay, also dann könnt ihr mir doch jetzt die Vermarktungsrechte geben für Mercedes-Benz im Immobilienbereich. Naja, leider ging das nicht so einfach, weil listet, also eine Aktien-AG, also eine AG, da mussten natürlich gewisse Vorschriften und Regeln eingehalten werden und es gab eine Ausschreibung. Wenn man dachte, okay, gerade die Brandslab International in Miami gegründet, eine One-Man-Show, wie soll die jetzt bei einer Ausschreibung gegen die Jones Lang LaSalle oder Knight Frank mit 60.000 Mitarbeitern und 100 Milliarden an der Management, wie soll ich das da kriegen? Ich hatte das Glück, ich habe es bekommen und arbeite jetzt seit 7 oder 8 Jahren mit Mercedes-Benz zusammen, haben die Marke kreiert, haben einen Style Guide kreiert, also wo die Vorgaben sind, wie ein Immobilienprojekt umgesetzt werden muss. Und dann hat es noch mal eine Weile gedauert, das richtige Projekt zu finden. Den richtigen Bauträger mit der richtigen Location im richtigen Land. Und Mercedes-Benz Places Dubai war das erste. Und jetzt komme ich auf die Antwort der Frage. Ja, die erste Roadshow, die der Bauträger Bingatti aus Dubai international gemacht hat mit Mercedes-Benz Places, hat ihn nach München geführt. Und es war letzte Woche und es war ein saumäßig guter Erfolg.
Wow, sensationell. Aber nimm uns bitte nochmal mit an den Anfang. Das heißt, du hast die Idee gehabt mit Mercedes, hast angefragt, hey, wollt ihr nicht in das Immobilienbusiness? Und wie war die Reaktion? War das so, ja, okay, haben wir auch schon drüber nachgedacht oder haben die gesagt, okay, haben wir überhaupt nicht im Fokus gehabt?
Es war überhaupt nicht im Fokus seiner Zeit. Also es wäre sicherlich gekommen, aber dadurch, dass es ein Trend war, der aus Amerika kam, aus Miami, waren sie natürlich aufgeschlossen und haben sich das angehört. Und es hat dann aber wirklich einige Zeit gedauert, bis die Entscheidung getroffen worden ist, wir gehen in diesen Bereich und schauen, was uns das bringt.
Wow, und das ist ja wirklich Next Level. Das war total spannend. Du hast mich ja eingeladen. Ich war in München dabei im Rosewood und das war ja total beeindruckend zu sehen. Diesen Tower, 341 Meter hoch soll er werden. 150 Luxuswohnungen habe ich gesehen, gibt es darin. Die günstigste offenbar, wenn ich es richtig gelesen habe, 2,2 Millionen Euro. Das Penthouse 19,8 Millionen Euro. Und der ganze Tower, Gesamtwert 1 Milliarde?
Eine Milliarde, so steht es in der Presse, deshalb kann ich das bestätigen, ja.
Wow.
Das mittlerweile ist aber das billigste Apartment, weil schon ein Großteil ausverkauft ist, es geht jetzt los bei 2,88 Milliarden Euro.
Okay, das heißt die
Millionen Euro.
Ja, das heißt die Preise steigen schon und lass uns da mal auf den Grund gehen, warum ist das so? Was ist diese Faszination? Man nennt dieses Business ja Branded Real Estate, also gebrandetes Wohnen, wenn du so ja willst. Und das war ja auch bei Mercedes zu sehen, das fand ich interessant, dass der Claim war, living in sensual purity. Und das Designkonzept von Mercedes, von allen Autos, ist ja das sogenannte sensual purity. Und dass das jetzt auch übertragen wird auf ein ja Wohnkonzept, das ist ja schon auch für ein Brand wie Mercedes next level, oder?
Ja, es ist next level und war natürlich auch eine Herausforderung. Wie kann man das Designkonzept von Mercedes-Benz umsetzen auf Immobilien? Und das war ein Lernprozess. Das war ein Lernprozess für Mercedes-Benz selbst. Es wird vermarktet dort von Mercedes-Benz Customer Solutions, eine 100%ige Tochtergesellschaft, die dann mit einem Architekturbüro zusammengearbeitet haben. Aber alles unter der Leitung und Federführung letztendlich von Gordon Wagner und Martin Bremer. Und ja, ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Absolut, es sah total stunning aus. Was ich auch stunning fand, ist, dass der so schnell fertig ist. Der soll schon 2026, Q3, Q4 fertig werden. So ein Tower, 341 Meter hoch. Man mag sich gar nicht vorstellen, dass die hier in Deutschland gebaut hätten. Da wäre wahrscheinlich 10 Jahre später Eröffnung.
Das ist auch Dubai. Das ist natürlich ein Vorteil, dass wir da in Dubai anfangen. Ganz wichtig, der Bauträger Bingatti, dem gehörte das Grundstück, das in einer absoluten AAA-Location ist. Er hatte die Finanzierung stehen für diesen Bau. Die Baugenehmigung war da und im Grunde genommen mit Vertragsunterschrift konnte auch der Bau losgehen. Und dadurch, dass der Vorverkauf oder der Verkauf so sensationell läuft, auch besser als erwartet, muss man ganz einfach sagen, in der Kürze der Zeit, geben die jetzt natürlich Vollgas. Und wenn Dubai eines bewiesen hat, dass wenn sie was wollen, dann setzen sie es schnell um. Und dazu gehört auch Mercedes-Benz Places.
Wahnsinn. Ja, phänomenaler Verkauf, habe ich gelesen. Ist das richtig, dass nach dem Announcement, dass es diesen Mercedes-Benz Places Tower in Dubai gibt, dass an Tag 1 50% verkauft worden ist?
Sicherlich Anfragen. Man muss dazu eines auch wissen. Das hört sich jetzt so an. Boah, es war ein Sensations-, es ist ein Rekord. Rekordvertrieb war das in der Kürze der Zeit. Zu dem Launch in Dubai waren 20.000 Menschen anwesend. 20.000 Menschen auf der Pferderennbahn in Dubai. Britta Seeger, Mitglied des Vorstands von Mercedes-Benz, war auch dort und hat das Projekt auch vorgestellt. Und die Resonanz war sensationell. Ja, 50%. Heute sind wir über 75%. Ja, es läuft.
Wahnsinn, Glückwunsch. Aber bitte, Florian, was ist die Faszination? Warum wollen die Menschen in diesem Fall in einem Mercedes Tower wohnen? Das war ja auch interessant hier in München. Ich verrate jetzt keinen Namen bei der Verkaufsshow, aber da habe ich auch Spieler vom FC Bayern München gesehen, die da nochmal kurz vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid nochmal schnell eine Immobilie gesigned haben. Warum, was ist diese Begehrlichkeit, diese neue Begehrlichkeit, so ein Branded Real Estate zu kaufen oder sich einzukaufen?
Es gibt sicherlich zwei Gründe. Also erstens mal, wenn man ins Ausland geht, zum Beispiel Dubai oder auch in Miami, wo das zweite Mercedes-Benz Places-Projekt entsteht. Wir wissen ja nicht als Deutsche, ist das ein gutes Grundstück, eine gute Lage? Ist der Bauträger seriös? Sind die Materialien die besten, die benutzt werden? Ist also wirklich der Qualitätsanspruch gegeben, den ich als Käufer von so einer Immobilie habe? Durch das Branding bekommen wir praktisch für die Immobilie ein Gütesiegel. Und gerade auch bei Mercedes-Benz Places. Wir sehen da, okay, die haben sich eingebracht mit der Architektur, aber werden auch ihre Due Diligence gemacht haben. Also, ist der Bauträger seriös? Steht die Finanzierung? Wird das Projekt zu Ende gebracht? All solche Geschichten. Das spielt schon mal eine große Rolle. Und dafür sind die Käufer bereit, ein Premium zu bezahlen, was ja auch für gebrandete Projekte sicherlich gilt. Also das ist einmal, das ist dieser Sicherheitsgedanke. Auf der anderen Seite müssen wir eins mal ganz ehrlich sehen, wir sind alle Markenfetischisten. Alle. Und jeder, der mir sagt, ich nicht, ich bin kein Markenfetischist und du kannst mich in Ruhe lassen, meine Kleidung nicht, du erwischst ihn. Entweder mit der Uhr, mit der Sonnenbrille, mit dem Handy hundertprozentig oder eben mit dem Auto. Und deshalb, ja, spielt es auch eine ganz gewisse Rolle. Nicht jede Marke funktioniert, aber es gibt sehr viele Lifestyle-Marken, die im Immobilienbereich sehr gut funktionieren.
Und bei Mercedes scheint es zu funktionieren. Ich habe in den Unterlagen gelesen und in Vorbereitung auf den Podcast hier, dass die Preise für so eine branded Real Estate Immobilie im Schnitt rund 30% höher sind, als wenn das jetzt einfach ein No-Name-Tower ist. 30% mehr zahlen die Leute nur, um Teil dieser Brand Experience zu sein.
Das ist der Durchschnittswert für gebrandete Immobilien, der Mehrpreis, den man bezahlt. Weil es gibt viele Gründe dafür. Es ist die Wertbeständigkeit. Man weiß, man hat einen Wiederverkaufswert und ist deshalb bereit, mehr zu bezahlen, wie ich gerade schon erwähnt habe. Der Sicherheitsgedanke, okay, die haben draufgeschaut, dass die Immobilie, die Marke hat draufgeschaut, dass die Immobilie dem Qualitätsstandard entspricht, den ich habe. Und man darf eins, und man muss auch relativieren. In New York kriege ich für ein gebrandetes Projekt keine 30% mehr, weil die Preise ausgereizt sind. Da sind es vielleicht 10% oder 15%. Dafür kriege ich in den Merchant Markets vielleicht 100% Premium. Und in Dubai 25% bis 30% ist so wie in Miami sicherlich realistisch, ja.
Okay. Und was faszinierend war, dieses ganze, ich nenne es mal Verkaufsszenario zu sehen. Du hast es so Dubai-Style genannt. Also man muss sich das vorstellen, Rosewood, das neueste und beste High-End-Hotel in München. Das war ein Konferenzsaal, ein Ballsaal und der war so mit runden Achtertischen gedeckt. Man hätte vermuten können, da findet jetzt gleich irgendwie eine Hochzeit statt oder was auch immer. Aber das ist Dubai-Style-Verkaufsshow oder wie würdest du es beschreiben?
Also ich würde es Dubai-Style nennen, weil man lässt schon ein bisschen krachen auch bei diesen Verkaufsshows. Und ich denke, das ist auch wichtig, weil es auch wiederum was Neues ist. Wie viele Roadshows hat es in Deutschland schon gegeben oder Verkaufsveranstaltungen von Immobilien, die nicht in Deutschland sind? Ganz, ganz wenige. Also es war auch ein Versuch von Bugatti, wie gesagt, dem Bauträger in Dubai, zu sehen, wie ist es, wenn ich mit dem Bauprojekt nach Deutschland komme, in eine Stadt und dort dieses vorstelle. Und da haben sie es krachen lassen, haben es gezeigt. Es waren sehr schöne Präsentationen dabei und es hat funktioniert.
Und was ich spannend fand, dass wirklich klar wurde, es ist nicht einfach nur ein Mercedes-Stern draufgeklebt. Und du hast es gerade schon erwähnt, Gordon Wagner, Chefdesigner, ist da wirklich involviert. Und wenn man die ganze Präsentation sieht, sieht man auch, das sind die krassesten Mercedeses involviert, der EQXX, Vision 111, die neuesten Mercedes fahren davor. Ja. Und dann fährst gefühlt schon in dein Penthouse rein damit. Es ist schon wirklich eine Vermischung dieser ganzen Markenphilosophie, im Grunde genommen, ja, Next Level Customer Journey.
Definitiv, das ist so. Und ich sage immer, oder am Anfang habe ich immer gesagt, also wenn du in einem Mercedes-Benz Places, so ist jetzt der Name dafür, also in so einem Mercedes-Tower reinkommst, am liebsten möchtest du eigentlich schmecken, du willst es riechen, so wie ein neues Auto. Wir finden es alle toll, wenn wir ein neues Auto haben und da reinsteigen und es riecht neu. Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite möchte ich auch, wenn ich in die Wohnung komme, dass ich ein gleiches Feeling habe, vielleicht das gleiche Ambiance-Licht und so weiter. Also all solche Sachen werden da in der Tat berücksichtigt.
Das heißt, wenn ich es richtig gesehen habe, es geht ja auch nicht nur um ein herausragendes Designkonzept, sondern was auch interessant zu lesen war, dass das immer technology-driven ist, dass da eben auch natürlich, ich sag mal, die Performance des Autobrands mit in die Architektur eingebaut wird.
Definitiv. Also das, da wird darauf geachtet, sei es von den Solarpanelen, sei es mit den Ladestationen natürlich für die Autos, aber auch in den Wohnungen selbst oder in den Public Areas, in der Lobby, in dem Spa-Bereich, in dem Fitnessbereich und so weiter. Da wird geschaut, dass überall die neueste Technologie berücksichtigt wird. So wie ich immer als Beispiel sage, heutzutage können ja, wenn man Autolenkräder, die spüren ja teilweise deine Stimmung. Wir kennen sie auch von den Uhren, wenn die merken, was für einen Blutdruck hast du, bist du jetzt aufgeregt und sonst was. Und da kannst du in der Tat auch das Licht dementsprechend anpassen. Es geht so weit, dass du, wenn du das Lied hörst, was weiß ich, lass es Happy sein von Pharrell Williams, wenn du aus dem Auto einsteigst und du gehst in die Wohnung rein, dass dann das gleiche Lied weitergespielt wird. All diese Möglichkeiten gibt es und werden dort auch gespielt.
Wow, aber Florian, nochmal, was ist der Grund, warum dieses Business jetzt im Moment so heiß ist? Und da ist ja Mercedes ja auch nur ein Player. Was interessant ist, im Moment in Vorbereitung auf den Podcast sehe ich so viele Brands, die gerade in dieses Business gehen. Ich habe gerade eine Einladung bekommen von Aston Martin Residence in Miami, die gebaut wird. Bulgari Lighthouse in Dubai. Tierra Viva bei Lamborghini in Andalusien. Armani Casa Skyscraper in Miami. Und du hast schon erwähnt, Porsche Design Tower. Warum jetzt, was treibt die Brands da rein? Ist es das Business, dass sie sagen, wow, das ist so lukrativ, da können wir noch einen extra Euro machen? Oder was treibt die Brands da rein?
Für die Brands ist es eine, wie soll man sagen, Markenerweiterung. Sie machen damit einen neuen Geschäftsbereich auch auf. Also da geht es um auf der einen Seite natürlich um die Kundengewinnung oder Kundenbindung. Auf der anderen Seite ist es auch ein richtiges Businessmodell geworden. Und es gibt es eigentlich schon sehr lange. Und ein Name, der sicherlich polarisiert, einer der großen Vorreiter war Trump. Trump in Amerika mit seinen Trump-Towern. Die gehören, also jeder denkt, oh, Trump Tower, die gehören alle dem Trump. Nein, er war einer der Ersten, der dieses Lizenzmodell gemacht hat. Und dann kam in Miami mit Gill und Michael Desser, diesen Bauträgern, mit dem Porsche Design Tower, sicherlich auch Vorreiter. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Mehr und mehr Marken wurden darauf aufmerksam. Mehr und mehr Bauträger haben auch gesucht, was ist jetzt die richtige Marke für mich. Wir haben zum Beispiel auch Diesel, also Diesel Living von Renzo Rosso, also die Jeansmarke.
Die Jeansmarke.
Also auch da haben wir dürfen die auch vertreten, haben wir in Miami zum Beispiel in Wynwood. Wynwood ist so wie New York Soho oder so. Oder Schwabing hier in München. Ganz anderes Konzept. Das ist young, das ist urban, das ist nicht so teuer, aber das ist witzig. Also da ist Action da hinten. Also es gibt Marken für viele Immobilien. Es müssen nicht immer AAA-Locations sein. Es muss immer die AAA-Location für die entsprechende Marke sein. Und die für Diesel und Mercedes sind verschiedene Locations. Verschiedene Zielgruppe auch, aber das funktioniert sehr gut. Und deshalb wollen meiner Meinung nach, jetzt kommt wiederum die direkte Antwort, fast schon zu viele Marken in den Immobilienbereich rein. Weil es funktioniert nicht mit jeder Marke und viele machen dann einen Schnellschuss, machen nur ihre Marke drauf und damit ist das Immobilienbranding auch ad absurdum geführt und hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir machen.
Für welche Brands passt es und was wäre auch so dein Ausschlusskriterium, wo du gleich sagen kannst, vergiss es?
Ist schwierig zu sagen, vergiss es, das traue ich mich bei keiner Marke, weil man da zu oft erlebt, was dann plötzlich rauskam. Aber Lifestyle-Marken im weitesten Sinne würde ich definieren als alles, was einen gewissen Lifestyle repräsentiert, was einen Bekanntheitsgrad natürlich auch hat, zumindest in Locations, wo dieses Gebäude entstehen soll, gibt es Möglichkeiten. Das kann aus dem Möbelbereich sein, das kann aus dem Automobilbereich sein, wie wir gesehen haben, der Fashion-Bereich, ganz klar, Uhren. Also es sind wirklich Lifestyle-Objekte und teilweise auch Luxusobjekte, die wir haben, die sich dann im Immobilienbereich umsetzen lassen.
Das macht ja eigentlich auch total Sinn, wenn du eine Marke zu Ende denkst und einfach sagst, ja okay, warum soll ich ein Auto nur fahren? Ich kann natürlich auch mal im Auto übernachten, wenn ich kein Hotelzimmer finde, aber ich kann natürlich auch gleich in einem gefühlten Auto wohnen. Oder ob es nun ein Fashion-Brand ist, wenn ich den mag, wenn es mein Love-Brand ist, ist es ja das Tollste, wenn ich sagen kann, okay, jetzt habe ich auch noch eine Wohnung, die so sich anfühlt wie mein Love-Brand.
Das ist, genau so ist es. Also ich kann es jetzt nur bestätigen, ich muss gar nicht mehr weiter dazu sagen.
Perfekt. Was ich spannend finde, Florian, ist, dass es jetzt so einen Hype hat, weil das ganze Business, habe ich in Vorbereitung auf den Podcast gesehen, ist ja beinahe 100 Jahre alt. Und zwar dieses ganze Branded Real Estate geht ja offenbar zurück ins Jahr 1927. Und zwar gab es da ein Hotel, The Sherry Netherland Hotel
New York. In
New York, Fifth Avenue. Und das waren die ersten, die angefangen haben zu sagen, wir haben nicht nur Hotelzimmer, sondern wir fangen an, auch Luxus-Apartments an Käufer zu verkaufen. Also, dass die sich einkaufen konnten praktisch Hotelzimmer oder Apartments kaufen und haben dann den Full Service in Anspruch nehmen können. Das war 1927.
Genau. Und dann hat es, wie gesagt, der Trump weiter ausgebaut. Dann kamen viele Hospitality Brands, also Hotelmarken. Bulgari, du hast vorher Bulgari erwähnt. Also Bulgari, klar, kommt aus der Schmuckbranche, haben dann ihre Bulgari-Hotels auch gebaut. Und dann gibt es Bulgari-Hotel and Residences. Und jetzt wird es Bulgari-Residences also als Standalone auch in Dubai geben. Es gibt die Ritz-Carlton-Residences, es gibt die Four-Season-Residences, es gibt die Mandarin-Oriental-Residences. Aber das war halt dann irgendwann vor 10 Jahren, sage ich mal, ein bisschen, es gab zu viele davon. Mein Beispiel ist immer, wenn es die Exklusivität verliert wie Ritz-Carlton. Und ich sag's so. Von Fort Lauderdale bis Key Biscayne, Miami, Florida, circa 50 Kilometern. An diesem Streifen gibt es 14 Projekte, die Ritz-Carlton gebrandet sind. Ja, vollkommener Schmarrn für mich. Wo ist da noch die Exklusivität? Wir wollen mit den Projekten, die wir machen, eine Exklusivität bauen, kreieren und beibehalten. Und das schaffen wir eben mit Lifestyle-Marken wieder.
Wow. Und die Best Places, wenn ich es richtig gesehen habe, sind Dubai, haben wir schon erwähnt, und Miami, wo die meisten dieser Projekte gebaut werden. Warum gerade diese beiden Spots?
Internationaler Markt. Beide Spots, und da muss man mal drüber nachdenken, sind extrem international. Und sowohl in Dubai als auch in Miami sind die Käufer, die kaufen es nicht als ihren Erstwohnsitz. Also es sind in der Tat Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünftwohnsitze. Und damit auch wieder schließt sich der Kreis, als ich vorher gesagt habe, die Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-Wohnsitzkäufer wissen ja nicht, ist es die beste Location, ist es der seriöseste Bauträger. Deshalb gehen sie lieber auf gebrandete Projekte und sind dann auch wiederum bereit, ein gewisses Premium zu bezahlen. Also der Kreis schließt sich. Und ja, Dubai und Miami sind definitiv die Hotspots für Branded Real Estate weltweit.
Und vor allen Dingen Dubai, habe ich gesehen, ist gerade für diese Klientel, die du ansprichst, der Markt, der im Moment am schnellsten wächst, habe ich gesehen. Alleine in den ersten 9 Monaten 2023, habe ich in der aktuellen Statistik gesehen, wurden 352 Objekte in Dubai verkauft für einen Wert von über 10 Millionen US-Dollar. 352 Objekte nur in den ersten 9 Monaten. Im Vergleich dazu wurden in New York gerade mal 150 Objekte in dieser Größenordnung verkauft. Das heißt, dieser Markt in Dubai hat in dieser Klientel fast ein doppelt so großes Marktvolumen.
Ist auch ein neuer Markt, das muss man dazu sagen. Also in New York ist der Markt gesättigt und die Leute tauschen oder flippen dann oft nur ihre teuren Immobilien. In Dubai sind es viele Erstkäufer. Also die zum ersten Mal was in Dubai kaufen, es entstehen ja dort extrem viele Gebäude. Also man muss das realistisch sehen. Und deshalb ist der Markt da so groß und doppelt so groß wie New York. Wusste ich nicht. Wieder was gelernt.
Und die Klientel, die dafür in Frage kommt, nennt sich High Net Worth Individuals. Das sind, oder auch Ultra High Net Worth Individuals. Und die werden geclustert. Da gilt man ab 1 Million, habe ich gesehen. Wenn man 1 Million Spielgeld hat, ab dann gehört man zu dem Club. Oder wie würdest du die Klientel clustern?
Luxury Buyers. Also ja, natürlich sind es High Net Worth Individuals. Also natürlich sind es reiche Leute, die sich das leisten können. In Dubai, wenn wir bei Mercedes-Benz Places bleiben, ja, Luxury. In Miami auf der anderen Seite ist es mehr Affordable Luxury. Also das heißt, dort gehen die Apartments los bei $800,000. Also jetzt kein Schnäppchen, aber sie gehen los bei $800,000. Nach oben gibt es nie Grenzen. Also sowohl in Dubai oder in Miami. Und egal mit welchem Gebäude, nach oben ist alles möglich. Aber man achtet drauf, gerade bei Mercedes-Benz eben auch, dass verschiedene Modelle gefahren werden. Miami, Affordable Luxury, Dubai, Ultra Luxury. Ist schon so.
was ich spannend finde bei diesen ganzen Projekten, dass sie eben auch immer ganz lustige Features haben. Nehmen wir doch mal den Porsche Tower in Miami beispielsweise, der diesen Special Lift hat, dass du nicht nur als Apartmentbesitzer mit dem Fahrstuhl hochfährst, sondern du kannst dein Auto gleich mit hochnehmen und kannst das praktisch auf deiner Etage, in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer im 60. Stockwerk parken.
Definitiv hat auch dieser Desert, also diese Bauträger Gil und Michael, ich habe sie bereits ein paar Mal erwähnt, glaube ich, nennt sich Deservator. Also das ist praktisch der Elevator für Autos. Und die haben zu jeder Wohnung einen Parkplatz auf der entsprechenden Etage für ihr Lieblingsauto. Und das fahren sie nicht jeden Tag rauf und runter, weil die, die in solchen Gebäuden wohnen, die haben mehrere Autos. Also die lassen aber ihr Lieblingsauto praktisch neben dem Wohnzimmer stehen, sodass man es vom Wohnzimmer aus beobachten kann. Und wenn sie Lust haben, fahren sie es mit dem Aufzug runter. Ja, gibt tolle Dinge.
Beim Porsche Tower habe ich gesehen, dass wenn man gewisse Apartments kauft, dass man auch gleich bis 4 Porsche Parkplätze haben kann. Das heißt, du kannst wahrscheinlich auch gleich verschiedene Modelle hochfahren, je nachdem, was du für eine Stimmung hast oder welche Gäste du heute Abend erwartest, dass du nicht nur deinen Tisch deckst, sondern einfach auch den passenden Porsche in deinem 60. Stock Luxury Penthouse Apartment dazustellst.
Das ist so, also das ist ein Gimmick, was die aber auch, also das mit den Autos, natürlich sensationell, was diese Gebäude auch haben, teilweise die meisten, also auch in Dubai jetzt zum Beispiel, einen kleinen Swimmingpool auf der Terrasse, auf dem Balkon. Also egal, ob du im 30., 40. oder 70. Stock bist, du hast auf deinem Balkon einen kleinen, sagen wir mal, einen Plunge-Pool. Es gibt da sehr viele Gimmicks, es gibt keine Grenzen.
Das heißt, du musst nicht aufs Rooftop gehen und dann mit anderen Anwohnern den Pool teilen. Du hast deinen kleinen, exklusiven Pool. Oh Gott, Gott.
Ja, und kannst da den Sonnenuntergang anschauen oder sonst was, ja.
Und wie ich euch kenne, wahrscheinlich noch mit Glasboden, dass du auch noch 300 Meter runter gucken kannst, wenn du da badest.
Das wäre nichts für mich, aber wahrscheinlich auch das.
Aber wie siehst du diesen Markt, wenn du mal das Big Picture machst? Du sagst, wie du ihn ja auch entdeckt hast und ja auch mitentwickelt hast mit deiner Company. Der Markt heute, ist das ein wahnsinnig schnell wachsender Markt, dieses Branded Real Estate Business?
Ja, auf der einen Seite ist es ein schnell wachsender Markt. Auf der anderen Seite muss man sehen, von der Anbahnung eines Projekts bis zur Fertigstellung vergehen in der Regel 3 bis 5 Jahre. Also das muss man sehen. Also ja, schnell für die Immobilienbranche auf der einen Seite, aber nicht so schnelllebig wie Fashion oder sonst was. Und der Markt ist erst am Anfang. Also wir sind da noch lange nicht durch. Es gibt da, wie gesagt, Dubai und Miami als die Hotspots. Und jetzt geht erst die Internationalisierung wirklich los.
Und glaubst du, dass viele Brands da reindrängen werden, weil sie sehen, wow, das ist ein spannendes Feld und wir können das nicht allen anderen überlassen?
Viele Brands wollen das und viele Brands machen leider einen Schnellschuss und damit schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Sie machen dann ohne ein richtiges Konzept, also sie haben kein Möbelkonzept, sie haben kein Architektur- und Designkonzept, sondern sagen, okay, wir geben einfach unseren Namen dafür her, ist doch toll. Halte ich für einen Fehler. Man muss die Geduld haben und es ist nicht zu spät für die Marken, jetzt in diesen Bereich zu gehen. Aber sie müssen sich die Geduld lassen, ein anständiges Konzept mit anständigen Architekten und Designern entwickeln, dann die richtige Location und den richtigen Bauträger suchen. Und das dauert. Und ja, der Markt ist da, noch für viele Marken. Aber ich wünsche mir, dass die Marken sich die Zeit lassen, das anständig vorzubereiten.
Was bedeutet das für die Immobilienentwickler global gesehen? Scheint ja dann wirklich ein Nachteil zu sein, wenn du ja Just the Next Tower baust und ein namenloses, hohes Ding in die Luft baust. Das heißt, du bist ja schon als Projektentwickler doch auch unter Druck, irgendeinen Namensgeber zu finden, oder nicht?
Ja und nein. Wenn ich ein Bauträger bin, der nur in Berlin aktiv ist und seine Immobilien nur an Berliner verkauft, dann kann eine Marke interessant sein, aber ist vielleicht nicht so ein Muss für ihn, weil er ja eine lokal starke Präsenz hat. Wenn ich allerdings in Märkte schaue, wo viele, wie schon mal erwähnt, Zweit- oder Drittwohnsitze verkauft werden, da ist es wichtig, eine Marke zu haben. Weil, kennen wir die Projekte, die gerade in Sao Paulo gebaut werden? Ich kenne kein eigenes. Aber wenn eine Top-Marke dort zum Beispiel jetzt den XYZ-Tower baut, dann wird über diesen Tower auch international berichtet. Wie viele Projekte finden in Dubai statt, von denen wir noch nie was gehört haben? Du nicht und ich nicht. über Mercedes-Benz Places hat jeder geredet. Und das ist der Vorteil und die Power vom Branding, dass man ganz einfach sich einen viel weiteren und größeren Käufermarkt erschließt.
Hat das auch ein Risiko für den Brand? Ich sag mal, wenn es jetzt am Ende dann doch nicht so faszinierend sein sollte, was wir uns alle nicht vorstellen können, dass das natürlich auch einen Brand beschädigt?
Die Gefahr besteht. Die Gefahr besteht und deshalb, wiederum danke für die Frage, ist es so wichtig, dass diese Marke sich davor mit dem Thema beschäftigt, das Konzept hat, eine Due Diligence macht. Ist der Bauträger wirklich der Richtige? Benutzt er die richtigen ausführenden Bauunternehmen? Steht die Finanzierung? All das muss berücksichtigt werden. Die Location muss gecheckt werden. Ist es auch wirklich das, was sich verkauft? Und der größte Reinfall für die Marke wäre natürlich, wenn sich das Projekt nicht verkauft. Oder dort erhebliche Baumängel sind. Dem kann man aber schon vorbeugen, indem man halt davor die Arbeit macht und sich anschaut, ob das alles passt.
Absolut. Und natürlich ein sehr strenges Genehmigungsverfahren, wenn ich es gesehen habe, dass jedes Detail abgesegnet werden muss.
Jedes Teil, wo die Marke draufsteht, muss genehmigt werden. Jeder, auch beim Prospekt, jedes Foto, das im Prospekt steht, jeder Plan von der Architektur muss genehmigt werden. Und natürlich auch die verwendeten Materialien. Ganz wichtig, auch Sustainability. Natürlich wird darauf geachtet, dass das alles so umgesetzt wird. Es werden auch verschiedene Zertifizierungen benötigt, WELL oder LEED, die ganz einfach dafür schauen, dass genug Licht drin ist, dass der Sauerstoffausgleich funktioniert, dass man die Amenities, also dass man die Spas, Fitnessräume und so weiter alles oder Concierge-Service, dass das alles auch in den Gebäuden ist. Ganz, ganz wichtig.
Und was ist dein Rat für alle jetzt aus der Tomorrow-Community, die dir zugehört haben, Florian, und sagen, wow, das will ich auch. Ich will auch ein Mercedes, ein Aston Martin, ein Bulgari-Apartment, ein Porsche-Apartment haben. Was ist dein Rat? Auf was sollte man als Käufer achten? Vermutlich doch auch, damit ich mich nicht zu sehr vom Brand blenden lasse, oder kann man sich gar nicht genug blenden lassen?
Da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Seele. Nein, du musst natürlich schauen, wo willst du hin? Ganz klar. Und dann ist die nächste Frage, wenn du die Stadt oder das Land gefunden hast, will ich ans Wasser, will ich mehr in einem Businessviertel sein, will ich am Strand sein, was will ich damit erreichen? Auch wieder ein Unterschied, ob ich mir was in New York, in Dubai oder in Miami suche. Das muss man berücksichtigen. Und dann kann es sicherlich ein Faktor sein, der hilft bei der Entscheidung, wenn man nach einem Markenprojekt schaut. Nochmal, weil man davon ausgeht, die Marke steht für eine gewisse Qualität und die werden sich schon drum gekümmert haben, was es ist. Also mein Rat ist, unbedingt Branded Real Estate anschauen, wenn man wo was kaufen will.
Ich habe in Vorbereitung natürlich auch recherchiert und ich habe gesehen, bei den Towern, die es schon länger gibt, da gehört ja unter anderem der Porsche Tower dazu. Da wohnt ja unter anderem Lionel Messi, hat sich da eingekauft, einer der Top-Klienten im Tower. Dass diejenigen, die verkaufen, auch einen richtig guten Profit machen, dass der Wiederverkauf offenbar, zeigen Statistiken, stabiler ist als bei No-Name-Towern.
Das ist definitiv so. Das ist ein ganz großer Plus für den Käufer, weil er weiß, der Wiederverkaufswert hängt immer von der Marktlage ab, aber er wird immer besser sein wie der Durchschnittsmarkt. Wenn die Börse oder wenn der Immobilienmarkt komplett kollabiert, okay, dann wird es schwierig. Aber durch ein gebrandetes Projekt hast du auf jeden Fall die fast Sicherheit, dass du deinen Einsatzpreis auf jeden Fall, wo dein Einstandspreis wiederbekommst. Und es ist eine Möglichkeit der Wertsteigerung da. Und im Moment ist es so, dass gebrandete Projekte in der Tat im Wiederverkaufswert immer ein Premium zum Einstandspreis haben.
Okay. Was heißt das für dich und dein Business? Alle Brands, Luxury Brands, drängen auf diesen Markt. Nachfrage ist da. Wenn du nach vorne guckst in dem Branded Real Estate Business, wie wird sich das in den nächsten, sag ich mal, 10 Jahren, 2030, 2040 entwickeln? Glaubst du Verdopplung, Verdreifachung, Verzehnfachung? Was siehst du an Marktvolumen?
Kann ich nicht beantworten, ob das eine Verzehnfachung, Verdreißigfachung, Verhundertfachung ist. Ich weiß, dass sehr viele neue Länder dazukommen werden, Kontinente. Wir reden bis jetzt immer nur, und das hast du wahrscheinlich auch bei deiner Recherche festgestellt, über Dubai und Miami. Es kommt Südamerika, es wird Europa kommen, es wird Indien kommen, es wird Asien kommen. Also das Potenzial ist da im Moment fast unbegrenzt. Hängt wiederum dann von der entsprechenden Marke ab. Nicht jede Marke ist eine globale Marke. Aber es gibt viele Marken, die sehr viele Gebiete haben, wo sie super gefragt sind und ein super Projekt draus machen können.
Und einige, die das Business für sich aber auch noch nicht sehen. Ich habe das ja bei unserem ersten Treffen gesagt, ich war ja lange Chefredakteur bei GQ und bei Condé Nast und da gibt es ja auch fantastische Marken wie Vogue und GQ. Und zu meiner Zeit haben wir darüber diskutiert, dass das doch ein krasses Business sein könnte bei sinkenden Auflagen, schlechteren Magazinverkäufen, zurückgehenden Anzeigenvolumen, dass es krass wäre, Vogue-Hotels zu öffnen oder GQ Serviced Apartments zu machen. Aber zumindest bei Condé Nast war es zu meiner Zeit noch nicht so, dass man gesagt hat, okay, let's go.
Ich stimme dir hundertprozentig zu. Condé Nast hat definitiv richtig tolle Marken. Ich kann nicht beantworten, warum sie es nicht machen, aber sie kommen schon noch auf den Geschmack, bin ich mir ziemlich sicher.
Ich habe das auf deiner Seite gesehen, die Erfolgsfaktoren, wie du sie nennst, dieser holistische Approach für Branded Real Estate. Da sagst du, klar, man braucht erstens ein Community-Konzept, du brauchst ein Mobility-Konzept, du brauchst Design-Konzept und Design-Guidelines und natürlich dann Quality- und Sustainability-Standards und Partnership in Sachen Living and Technology. Das heißt, es ist ein 360-Grad-Ansatz, wenn man so etwas denkt.
Hundertprozentig. Also, und es stimmt. Es ist der 360-Grad-Ansatz. Man muss schauen, dass man in jedem Segment da ist. Wir bei den Marken, die wir vertreten, schauen immer drauf, dass zumindest auch die Küche dann gebrandet ist, dass die Badezimmer gebrandet sind. Es hängt davon ab. In manchen Ländern ist die Küche, Badezimmer und Schränke dabei, dass dieses alles auf jeden Fall gebrandet ist. Idealerweise in einer Kooperation mit einem sehr erfahrenen Küchenhersteller oder was Bäder betrifft, Möbel und so weiter. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Mobility-Konzept, auch ein Thema. Die Gebäude müssen erreichbar sein. Sie müssen eine gute Lage haben für das, was sie repräsentieren. Da achten wir extrem drauf. Die Zertifizierung, LEED und WELL im Moment noch, das kommt bestimmt noch das eine oder andere in naher Zukunft dazu. Wenn man nur an die Allergien denkt, die heutzutage jeder hat. Vielleicht wird es ja bald schon ein Allergiezertifikat geben, dass dieses allergiefreundlich ist. Wir arbeiten gerade dran mit deinem Partner. Deshalb erwähne ich das.
Wenn du sagst, wir, was ist dein Business Approach? Deine Company heißt Brands Lab International und du sitzt am Tegernsee. Was ist deine Perspektive? Was treibt dich bei diesem ganzen Business an? Was ist dein Ziel? Wo willst du mit deiner Company hin?
Ich mache das jetzt seit über 10 Jahren und es war zwischendrin auch ein Kampf, weil, wie gesagt, man muss Geduld haben und ich musste demütig werden in diesen 10 Jahren. Was treibt mich an? Es macht mir einfach Spaß. Es ist wirklich so, dass ich von mir sagen kann, ich arbeite mit Leuten, mit Marken zusammen, mit Bauträgern, mit denen es Spaß macht, im Kontakt zu sein. Und in den nächsten 10 Jahren möchte ich noch einige Branded Real Estate Projekte realisieren. Am liebsten, auf jedem Kontinent ist natürlich eines der nächsten und naheliegendsten Ziele. In Deutschland gibt es noch keins. Und das ist auch so. Aber das ist Deutschland, das sind wir Europäer. Wir warten erstmal ab und schauen, wie es international funktioniert. Und wenn es dann losgeht, dann wollen es alle haben. Auf den Moment warte ich noch in Deutschland und Europa. Aber der kommt noch.
Wie ist das für dich, Florian? Du hast gesagt, am Anfang, als du anfängst mit dem Business, hast du Swarovski angerufen. Jetzt sehen alle, wow, du machst Mercedes-Benz Places. Rufen dich jetzt die Companies an?
Also ich bin trotzdem weiter aktiv und gehe die Marken aktiv an. Ja, aber ich habe das Glück, dass ich auch mittlerweile kontaktiert wurde von sehr vielversprechenden Marken, um das mal so auszudrücken.
Was ist für dich diese Faszination in diesem Business? Oder anders gefragt, wie bist du in dieses Business gekommen? Weil viele Menschen kennen dich ja noch aus einem anderen Business, neuer Markt, Anfang 2000, EMTV, Medien-Company, super erfolgreich skaliert und dann mit dem neuen Markt zusammen explodiert, implodiert. Du bist ja Medienmensch eigentlich gewesen. Was hat dich in dieses Immobilien-Business gebracht?
Medien und Lizenzen, das darf man nicht vergessen. Auch die Lizenzen wurden ja damals vergeben an, also Merchandising-Rechte. Also wir haben ja auch das Oktoberfest vermarktet oder die Formel 1. Wir hatten ja 50% der Formel 1. Also ich darf seit 35 Jahren Lizenzbusiness machen. Und als ich eben vor 10, 11 Jahren dieses Meeting hatte in Miami, dachte ich mir, Okay, jetzt willst du es nochmal wissen. Obwohl ich nie mehr eine Firma machen wollte, aber habe die Brandslab International gegründet, mit der Erfahrung, die ich im Lizenzbereich hatte, auf der einen Seite, Medienbereich, aber auch mit den Finanzmärkten. Und meine neue Leidenschaft war ja zu dem Zeitpunkt die Immobilien und ich hatte das Glück, dass ich das alles kombinieren konnte und damit praktisch die perfekten Voraussetzungen für die Vermarktung von Lifestyle-Brands im Immobilienbereich geschaffen habe.
Wow, für alle, die das nicht wissen, weil es eben 2000er Jahre waren, ihr wart ja wirklich ein Big Player, wenn du sagst, ihr habt Vermarktung, Lizenzen gemacht, ihr habt die Formel 1 Vermarktungsrechte, wenn ich es richtig gesehen habe, für 3,3 Milliarden damals gekauft, also ihr wart wirklich Big Player.
Wir haben nicht die Vermarktungsrechte gekauft, wir haben 50% des gesamten Formel 1 Zirkus gekauft, also ist okay. Ein Unterschied, also ist ein Unterschied, man muss da im Detail bleiben. Und ja, das war damals auch schon das Ziel, wir haben erkannt, den Wert, den Marken haben können. Und Formel 1 ist nach wie vor heute auch eine der wertvollsten Marken, die ich weltweit sehe. Und man sieht ja gerade den Boom, wie das jetzt auch internationalisiert wird. Mehr Rennen denn jemals dieses Jahr. Und ja, Lizenzen und Marken. Das ist mein Background.
Okay. Wie schaust du heute auf deinen Background zurück? Also nochmal gerade für die Jüngeren aus der Tomorrow-Community, die das nicht so verfolgt haben. Ihr wart Big Player und die Company war milliardenwert. Du warst in der Liste der reichsten Deutschen, habe ich gesehen. Steht, glaube ich, sogar bei Wikipedia, dass du mal mit 480 Millionen gelistet worden bist. Wie hast du die Zeit erlebt oder wie blickst du heute auch zurück auf die Zeit?
Das war eine Art Goldgräberstimmung. Und man kann es vielleicht heute vergleichen, was noch etwas in ganz kurzer Vergangenheit passiert ist, mit diesem ganzen Krypto-Business, wo sich Werte ganz einfach extrem entwickelt hat, stärker und schneller, als man jeweils voraussehen konnte. Wir hatten damals die Gelegenheit als Medienunternehmen, also wir haben mit Kinderserien in erster Linie gehandelt, Muppets auch, ja, Biene Maya, Wiki und so weiter. Also diese Lizenzrechte haben wir vergeben. Es entstand dann ein neues Marktsegment an der Börse, das war der neue Markt. Wir wurden dort gelistet und hatten dann die Möglichkeit, über Kapitalerhöhungen Geld einzusammeln, um die Firma weiterzuentwickeln. Dann haben wir die Jim Henson Company gekauft. Jeder kennt sie mit Sesamstraße, Muppets, Kermit, Miss Piggy, um nur ein paar zu nennen. Und es hat uns auch die Möglichkeit gegeben, die Formel 1 zu 50% zu kaufen. Es war zu seiner Zeit, war das ein Riesenthema, ein Riesenboom. Es wurden viele Geschäftsmöglichkeiten, ja, haben sich dadurch ergeben. Und so wie es vielleicht auch mit der Cryptocurrency oder mit dem ganzen Crypto-Business entstanden ist. Also war eine schöne Zeit.
Wie hast du das von deinem Mindset organisiert? Du warst natürlich in der Zeit ganz oben, dann ist der ganze neue Markt gegen die Wand gefahren. Ihr seid insolvent gegangen. Wie hast du dieses Auf und ja, vor allen Dingen auch dieses Up erlebt und dann auch diesen Moment aus diesem Down halt wieder rauszukommen und zu sagen, okay, weiter geht's, nächste Business.
Also insolvent war die Firma nie, da muss ich dich korrigieren, also das nicht. Aber es war natürlich so, ich war Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Da wirst 3 Jahre lang gefeiert, weil sich alles so toll entwickelt. Dann gab es die Situation, dass es sich nicht mehr so toll entwickelt und plötzlich bist du der Buhmann. Ich war damals halt auch noch 25 Jahre jünger. Das war schon ein Schlag. Also man lebt es, wir haben ja 365 Tage im Jahr gearbeitet. Also das darf man nicht vergessen, es kam nicht von allein. War nur unterwegs und dann kam natürlich auch dieser Rückschlag. Und das war auch ein Grund dafür, dass ich nach Amerika gegangen bin, nach Miami, weil ich einfach dort komplett unbeschwert und anonym, wenn man so will, leben wollte. Bis sich eben diese Opportunity, diese Möglichkeit ergeben hat. Und so wie ich vorher gesagt habe, ich wollte es dann nochmal wissen, vielleicht auch ein bisschen, ich wollte es nochmal zeigen.
Ja. Was hat Amerika für dich verändert? Wie hat Amerika vor allen Dingen dich und dein Business-Mindset verändert?
Sehr, sehr zum Positiven. In Deutschland war es oft so, hat sich mittlerweile aber auch gebessert, wenn du einmal nicht mehr so erfolgreich warst. Oh Gott, mit dem musst du aufpassen, der hat es nicht getan. In Amerika ist es genau umgekehrt. Da ist mehr der Mindset, he did it once, he can do it again. Also der hat es einmal geschafft, der kann es auch noch ein zweites Mal schaffen. Und das hat sich für mich dort auch verwirklicht. Und da bin ich ganz extrem dankbar. Es wird dort alles kritisch gesehen, aber nicht nur negativ. Nicht nur negativ, sondern man hat gesagt, okay, die haben mal was gemacht und der hat mal was gemacht und jetzt hat er die Möglichkeit, das nochmal zu zeigen, den unterstützen wir. Und das Immobilienbranding, die Brandslab International, hätte nicht funktioniert, wenn ich sie nicht in Miami gestartet hätte. Davon bin ich ganz fest davon überzeugt.
Was ich spannend finde, wenn du das sagst, Florian, weil wir haben ja auch eine neue Welt, Businesses verändern sich und auf jeder Stage, in jedem Panel hören wir immer so, es bedeutet heute, was zu gründen, Founder zu sein, Startupper zu sein. Das ist nicht schlimm zu scheitern. Machst du es neu, machst du es gern. Das hören wir nicht nur in Amerika, das hören wir auch in Deutschland. Jetzt ist
mittlerweile
wieder
OMR
Festival, Bits and Brezels, name it. Ja. Jede Stage kommen diese Sprüche. Aber wenn ich dich richtig verstehe, so richtig gelebt wird das dann in Deutschland noch nicht.
Es verbessert sich. Aber leider halt immer noch, nein, es wird noch nicht so gelebt. Wenn du erfolgreich bist, dann ist es gut. Wenn du vielleicht mit einem Startup nicht so erfolgreich bist, dann ist das wie ein Minuspunkt. Und ich lese aber auch immer öfter, gerade in LinkedIn und so weiter, Serial, Startup, was weiß ich was, Entrepreneur. Ich finde es schön, dass es sich ändert und dass wir die Möglichkeit haben, aus Fehlern zu lernen und dadurch vielleicht ein noch besseres Geschäftsmodell zu entwickeln.
Darf ich dich nochmal nach einer Big-Picture-Frage stellen? Du bist jetzt im Branded Real Estate-Business, also Immobilien-Business, und du warst halt im Medienlizenz-Business. Wieso hast du dich für dieses vor allen Dingen Real Estate-Business entschieden und gegen das Medien-Business? Oder anders gefragt, warum siehst du in diesem Immobilien-Business mehr Opportunitäten als im Medien-Business?
Das war die Opportunität, die sich da ergeben hat. Im Medien-Business hatten wir fast alles erreicht. Wenn du 50% der Formel 1 hast, wenn die Jim Henson Company dir gehört, also immer der Firma, aber die du repräsentierst, da hast du sehr viel erreicht. Und in dem Branded Real Estate Business sehe ich ganz einfach die Kombination von meiner Erfahrung aus dem Lizenzbusiness, aus den Finanzmärkten und dann eben aus dem Immobilienbusiness. Und das macht halt sehr viel Spaß, weil ich die ganzen Erfahrungen einbringen kann. Sowohl was die Vertretung von Marken betrifft, die Lizenzverträge, das Verhandeln von Lizenzgebühren, aber dann halt auch das, was die Finanzmärkte erfordern, die Due Diligence, um zu schauen, ob die Finanzierung für solche Projekte steht und so weiter. Also für mich eine Kombination von all dem, was ich in meinem Leben erleben durfte.
Wenn du auf dein Businessleben schaust, was treibt dich an, wenn du heute Morgen am Tegernsee aufstehst? Was ist so deine Motivation, dein innerer Antrieb?
Das ist das, also ich gehe damit auch abends ins Bett. Also das ist nicht so, dass ich damit morgens aufstehe, sondern ich gehe auch damit abends ins Bett. Neue Opportunities finden, neue Bauträger, neue Märkte erschließen und vielleicht noch die eine oder andere Märkte in diesem Bereich erfolgreich zu etablieren. Und es treibt mich in der Tat an, jeden Tag. Egal ob Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Und das ist das, was mir Spaß macht. Und ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt, ich möchte am liebsten jetzt nur noch mit Leuten dealen, wenn die mich am Sonntagnachmittag anrufen und wir sitzen in der Familie zusammen, dass ich aufs Handy schaue und trotzdem ans Handy gehe und sage, hey, ja, lass uns sprechen. Und es ist auch ein Sieben-Tages-Business geworden, das ist so. Aber es macht mir verdammt viel Spaß und das treibt mich an.
Was ja auch interessant ist bei dir, ich meine, du entwickelst und ermöglichst, enablest die krassesten Immobilien von Dubai bis Miami, aber selbst wohnst du am Tegernsee und nicht in einem dieser krassen, ich kann von hier oben über die ganze Welt schauen, Apartments. Was ist für dich der Grund, wieder hier zu sein?
Daheim ist daheim. Es ist einfach so. Ich war extrem viel auf Reisen. Ich war bestimmt 250 bis 300 Tage unterwegs, habe bestimmt 250 bis 300 Tage im Jahr in Hotels übernachtet und das über fast mehrere Jahrzehnte. Und meine Familie ist in München, kommt aus München und es ist einfach schön hier. Und trotzdem habe ich die Möglichkeit, all die anderen Länder zu bereisen und dort zu sein. Und das macht mir auch sehr viel Spaß.
Und du kannst sie, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur als normaler Passagier bereisen, sondern du hast noch einen Zweitjob, habe ich das richtig gesehen? Du bist auch noch COO bei der Air Independence Group, ein Luxury Private Jet Anbieter. Und Luxusjachten macht ihr offenbar auch, ist das richtig?
Naja, also wir vermarkten eigene Jets, ja, für private Jetreisen, also Private Charters, das ja. Und daneben haben wir ein Angebot, ein Full Concierge Service. Also wenn jemand seinen Urlaub buchen will mit einem Privatflug, mit dem Haus oder mit der Yacht. Für all diese stehen wir mit der Independence Group, ja.
Okay, wow. Und das Business da auch, nehme ich an, große Nachfrage?
Das läuft sehr gut. Also das läuft sehr gut und wir auch da gilt es, neue Märkte zu erschließen. Bis vor ein paar Jahren waren die Russen das Nummer 1 Klientel. Das ist ja komplett weggefallen, die dürfen wir nicht bedienen, auch okay so. Aber dadurch entschließen sich auch neue Märkte und die Rallye-Strecke ist sicherlich im Sommer, wenn man das so sagen darf, ist es an die Côte d'Azur und im Winter viel in den Sandkasten, wie wir es nennen, also Dubai, Abu Dhabi und so weiter. Ja, es ist halt auch ein absolutes Luxussegment-Business, das sehr gut läuft.
Das heißt aber, du hast nicht nur das, was du predigst, nämlich wenn man so ein Branded Real Estate Super Tower entwickeln will, dass man einen 360-Grad-Ansatz haben will, sondern du hast den auch mit deinem Business, weil dein Business ist ja auch komplett High Luxury. Du hast diese High-End Apartments, du hast Private Jet, du hast Yacht. Das ist ja ein eigener Luxury-Kosmos, den du bedienst.
Sicherlich alles im Luxussegment. Die Independence Group gehört meinem Bruder zu 100%, um es auch dazu zu sagen. Aber sicherlich ist es schon das gleiche Klientel.
Was macht für dich, für jemanden wie dich, der Teil dieser Luxury-Welt ist, der die Luxury-Welt prägt und jetzt auch noch aufs Next Level bringt, was macht für dich heute Luxus aus?
Was ganz anderes. Also erstens mal natürlich, das Wichtigste, und das gebe ich meinen Kindern auch immer mit, ist Reisen, Welt kennenlernen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Andere Kulturen. Auch die Kulturen muss man übrigens bei den gebrandeten Immobilien berücksichtigen. Du musst immer die Kultur des Landes dort einbauen. Also das Reisen ist definitiv etwas, was Luxus ist, andere Kulturen kennenzulernen und dann aber auch daheim zu sein. Wie du erwähnt hast, ja, auch am Tegernsee, so wie am 1. Mai, zuzuschauen, wie der Maibaum aufgestellt wird und dazu Bier zum Trinken, das macht Spaß.
Und Florian, zum Abschluss nochmal Big Picture. Du bist heute 59 Jahre alt. Wenn du auf alles schaust, was du in deinem Leben schon gemacht hast und businessmäßig erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Ein paar Punkte. Erstens mal, ja, studieren. Während dem Studium, wenn das Studium sich wirklich realisieren lassen würde, auch praxisbezogen, ganz einfach schauen, dass man Praktika machen kann bei guten Firmen, die einem Spaß machen. Den Traum leben, in dem Bereich gehen, den man mag. Egal ob Immobilien, Finanzen oder sonst was oder eine Schreinerlehre. Egal das machen, wo man Spaß hat, weil nur dann wird man dort gut. Bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und ein ganz wichtiger Punkt, auf die Erfahrung von anderen Menschen auch hören, von älteren Menschen hören. Ich weiß noch genau, als ich 30 war und es kam ein 50-Jähriger, ich habe gesagt, ja, was brauche ich jetzt den Rat von dem? Ich weiß es besser. Heute mit 59 sage ich, der 70-Jährige, bitte, lass ihn mir noch einen Rat geben, weil er hat die Erfahrung. Also ich würde es wirklich kombinieren, praxisbezogen, das, was Spaß macht, auch auf die Erfahrungswerte von anderen hören und die Welt bereisen. Ganz wichtiger Punkt.
Würdest du heute, wenn du sagst Welt bereisen, nochmal das alles aus Deutschland machen oder eher, ich sag mal, du hast Amerika geschildert, wie das für dich war. Wir sehen Dubai, wie es durch die Decke geht. Wir sehen natürlich Asien, China, was da alles schnell passiert. Aus der heutigen Sicht, wenn man ins Business startet Anfang 20, glaubst du überzeugt, dass Deutschland noch der richtige Platz ist oder würdest du perspektivisch heute auch eher sagen, Amerika, China, Dubai, ich starte von woanders.
Deutschland hat mir sehr viel ermöglicht, und ohne das Netz hier wäre das alles nicht möglich gewesen. Auf der anderen Seite sehe ich, und wenn meine Tochter das hört, mag sie es vielleicht nicht hören, sie hat heute angefangen ihren neuen Job und in 3 Tagen hat sie ein Assignment in China. Also die jungen Menschen erleben auch die Welt, aber mit ihrem Sitz aus Deutschland. Sie sind aus Deutschland gekommen. Ja, die studieren in Italien, die studieren in Spanien, Frankreich oder Amerika. Aber ich denke, es ist auch eine der deutschen Tugenden, dass wir nach wie vor sehr ehrgeizig sind und auch sehr gut sind. Und auf diese Werte müssen wir uns auch wieder besinnen. Man darf nicht alles kritisieren, was hier stattfindet, auch wenn ich nicht alles toll finde. Aber wir sind international extrem angesehen durch unsere Tugenden und daran sollten wir uns halten.
Florian, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Dein erster Podcast.
Der erste. Premiere. Überstanden. Danke, lieber Tom.
Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Viel gelernt. Spannendes Business, was du da hast. Und wirklich alles Liebe für dich, für deine Family und für das Business. Und natürlich für alle aus der Tomorrow Community, die jetzt sagen, wow, ich brauche auch so ein branded Apartment. Ich glaube, das ist echt spannend. Gibt es tolle Brands auf der Welt. Luxury Next Level, oder?
Dem gibt es nicht hinzuzufügen. Vielen Dank. Ja, für mich war es, vielen Dank. Es war toll. Es war mein erster Podcast. Es hat Spaß gemacht. Die Zeit verging schnell und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Es gibt bestimmt bald wieder was Neues zu berichten.
Ich freue mich drauf.
Danke dir, lieber Tom.
Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf Ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.